Hola, hola, hello there.
Hey, Handbremse.
Oh, Alter.
Like stupid. Wie war's denn in Mecklenburg, USA, Pommern?
Ja, wir sind ja auch, obwohl du nicht mit durftest, trotzdem nach New York geflogen.
Mhm. New York.
New York. Mhm. Ja, wir sind in New York gelandet und dann rübergefahren nach New York. Mhm. Und da haben wir uns dann ein bisschen in Brooklyn und im Central Park rumgetrieben. Eine
also
Nacht vorm Museum.
Central Park ist das, was in Berlin der Tiergarten heißt. Nur ein bisschen kleiner. Gab's da auch Tiere?
Oh, ne, willst du mal gucken machen?
Ja.
Jetzt rüber und verbringen die Nacht im Museum.
Aber wo sind wir denn hier?
In New York.
Wunder.
Wir gehen doch nicht nachts ins Museum, sondern wir gehen jetzt in den Central Park, genau auf der anderen Seite. Ich komme mir gerade so unsportlich vor.
Wie kommst du denn darauf?
Because I'm walking and not running. Wo ist Wasser? Wir suchen Wasser, ne? Und die Enten füttern.
Und was, Wasser im Central Park?
Ja. Da gibt es noch einen Teich. Oder was? Und Mr. Big ist hier oben. Irgendwo läuft hier Mr. Big rum. Da ist gar kein Brot mit für die Enten. New York Rats. Oh, oh, das ist mal gefüttert, ne? Und eine Schildkröte. Alter, was ist denn hier los? Ja? Schildkröte und eine Gans.
Eine Gans?
Das ist ja hier wie im Zoo hier, Alter. Kommt mal gerade ans Wasser, eine Ratte, eine Schildkröte und eine Gans.
Also, Schildkröten, langhalsige Wasservögel.
Ja. Ja.
Und Ratten,
ja.
Das ist die spezielle New Yorker Mischung.
Ja, das macht den Bremer Stadtmusikanten hier natürlich glücklich, wenn er so eine Kombi sieht. Ne?
Ja, wobei die aufeinander aufgebaut, ich weiß nicht.
Ja.
Ich dachte, ihr wolltet nach Boston.
Ja, na, wir mussten ja erstmal mit dem Flugzeug rüber, einwandern. Und dann sind wir mit dem Auto schön New England, die East Coast hochgefahren, durch so ein paar Briefkastenfirmen starten nach Boston.
Als ich das letzte Mal in New York war, habe ich mich gewundert. Man muss ja, wenn man von Manhattan rüber will, auf entweder nach Long Island oder Richtung, was ist das, New Jersey, durch einen Tunnel fahren.
Ja, New Holland Tunnel. Ja.
Genau.
Oder Holland-Tunnel.
Und das war damals, waren da schon exorbitante Tunnelgebühren, die man zahlen musste.
Ja, 15 Tacken, Alter.
Was?
$15.
$15?
Ja.
Dafür wurdet ihr dann aber von goldenen Rössern da durchgezogen, ne?
Ja, doch, natürlich.
Ja. Ah, ja.
Danke nochmal an die Unterstützer dafür.
Ja, die auch wissen, wohin ihr Geld gegangen ist, nicht? Im Tunnel versenkt.
Genau.
So, gut. Und dann, wie war Harvard?
Nein, wir waren ja zu Gast auf der deutsch-amerikanischen Konferenz. Mhm. Die wird organisiert von den Studenten von Harvard. Die müssen dann noch immer drum kämpfen, dass sie dann auch sagen dürfen, dass sie die Studenten aus Harvard sind. Weil Harvard die Marke so krass schützt.
Sind das eigentlich amerikanische Studenten oder sind es Deutsche, die in Harvard
Das sind beide, aber es überwiegt schon der deutsche Teil. Mhm. Also 80% der Anwesenden waren dann deutsch. Das ein oder andere Panel, was da stattfand, wurde auch im Nachhinein darüber gejoked. Das hätten wir jetzt auch auf Deutsch machen können.
Ja.
Allerdings ist es auch immer ganz unterhaltsam, deutschen Politikern dabei zuzuhören, wenn sie Englisch reden, weil sie dann noch im Englischen nicht so viele Floskeln drauf haben.
Ja. Beziehungsweise andere. Was mir aufgefallen ist, das am häufigsten gebrauchte Wort im aktuellen amerikanischen Englisch scheint das Wörtchen like zu sein. Also kein Satz, in dem nicht dreimal das Wort like vorkam.
Naja, klar, die Sprache degeneriert zur Straßensprache runter. And I was like, and he was like, and everybody was like, woo.
Und ich so und er so.
Ja, genau.
Das ist ja. Also vielleicht können auch Interviewer, wenn sie dann Interviews auf Amerikanisch führen, ein bisschen darauf achten in Zukunft. So, nee, da schüttelt die Kamera ihren Kopf. Dann eben nicht. Like. I don't like. Dislike.
Genau, und dann haben wir uns halt die Konferenz da reingezogen. Mhm. Also wir waren jetzt weniger wegen den Panel-Inhalten da. Das war dann vielleicht für die jüngeren Studenten interessant, wenn das eine oder andere Thema mal rangeführt zu werden. Mhm. Uns haben mehr die prominenten Gäste auf der Konferenz interessiert.
Wer waren die Top 3?
Ja, wir schauen mal.
Ja, gucken wir mal rein.
Okay.
Gucken wir rein. Du guckst nach.
What happens here will have life and death consequences. This week, Quinnipiac University released the findings of a poll of American voters. And the results are quite revealing. 55% of women oppose Kavanaugh's confirmation of Brett Kavanaugh to be a Supreme Court justice.
I think it's important that we have a Supreme Court justice who is honest. The direction that the Senate was heading in last week before it got derailed with the insistence that there be a full investigation of the...
The entry says, and I quote, "Go to Timmy's for skis with Judge Tom, PJ, Bernie."
How strong does the evidence against Kavanaugh need to be, even if it wouldn't support a criminal conviction or civil liability?
Weeks ago, well, it was on strike, they don't like it. You know, there's no cops on the street. Well done. I really hope that this is just a one-off thing and they can stay on top of it. Stuff starts popping off in Holland, man. It's going to be real problematic. It's already such a, what do you call it?
Tinderbox.
Tinderbox, yes.
All about our common goals, wishes, and hopes, as well as our problems. I hope, therefore, that we will not perceive the global changes we are experiencing without to choose the path of withdrawal, isolation, and distrust. I hope that we can work together on a positive agenda for our partnership and thereby jointly tackle the immense challenges that we face on both sides of the Atlantic.
Wer bist du denn jetzt?
Bagdosh, hi. Ich studiere in Hamburg und mache jetzt gerade meine Doktorarbeit an der Harvard Medical School.
Wie kommst du jetzt hier zu diesem Empfang der deutschen Botschaft?
Das Auswärtige Amt hat mich eingeladen und von der German American Conference wurde ich eingeladen und genau, vom DRAD, weil ich Korrespondent bei denen bin, da muss man ein bisschen versuchen immer zu berichten, was sozusagen abgeht, was in Deutschland nach Amerika zu tun oder so. Ein bisschen
du bist jetzt aber kein Spion.
Nein, hoffentlich.
Nein. Das ist das neue Wort, so Korrespondent.
Ja, genau, Deutsch.
Nachrichtendienst oder
so. Nee, ganz normaler Typ, einfach sozusagen, ein bisschen versuchen will, seinen Weg zu finden in der Welt. Genau.
Wie kommt man da hin? Also ich meine, da fragen sich vielleicht viele unserer Zuschauer, sind ja auch wahrscheinlich noch jünger als du, Genau. Wie kann man Korrespondent für Deutschland werden?
Indem man sich bewirbt.
Im Ernst?
Indem man sich bewirbt, genau.
Wo denn? Was für ein Programm?
Das nennt sich Studieren weltweit und das ist sozusagen von der DAAD Leute, die ins Ausland gehen, um andere sozusagen aus Deutschland natürlich dazu zu motivieren, ins Ausland auch zu gehen. Und ich in meinem Fall versuche eben auch besonders Leute aus einem bildungsbenachteiligten Hintergrund sozusagen dazu zu motivieren, an Top-Unis wie Harvard zu gehen, Stanford, Yale, Oxford, Cambridge. Und versuche auch so ein bisschen in meinem Blog die Leute davon zu überzeugen, wie man es macht, wie man es angehen kann, aber wie man auch zum Beispiel kostenlos nach Harvard kommt. Ich bin zum Beispiel kostenlos hier.
Das heißt aber nicht umsonst, ne?
Nee, jetzt hat er mich. Lebensunterhaltungskosten kosten, aber ich bezahle jetzt für die Uni.
Ja.
Und ich bin aber sozusagen, ich habe den ein bisschen, es gibt so Tricks, die man benutzen kann, um halt kostenlos hierher zu kommen. Ich benutze den Trick sozusagen als Forscher. Ah. Ist jetzt nicht so, dass ich das sozusagen als Schein mache alles. Ich forsche wirklich, weil ich interessiert daran bin, auch weil ich das wirklich brauche, auch weil ich meine Doktorarbeit damit machen schreiben will. Aber ich wollte halt auch nach Harvard kommen, auch an die Medical School, aber ich wollte keine $100,000 im Jahr bezahlen.
Wieso denn?
Die hat man doch. Nee, ist halt, das ist crazy. Also aus ideellen Gründen einmal, weil ich nicht, also ich bin eine Person einfach, die sagt, für Bildung will ich nicht so viel Geld bezahlen. Ja. Dass man ein bisschen bezahlen kann, das ist so ein Punkt, da könnte ich zustimmen, aber keine $100,000 für ein Jahr. Deswegen bin ich sozusagen als Forscher hergekommen. Forsche auf der einen Seite als Vollzeitkraft sozusagen, aber kann auch alle Kurse an der Harvard Medical School belegen, die ich will, was ich auch mache. Ich habe jetzt Neurowissenschaften, Genetik in der modernen Medizin und ich bin halt im Program in Neuroscience sozusagen involviert, weil mich meine Professoren da so ein bisschen reingebracht haben.
I want to repeat the first thing we have to learn from all the others is we have to speed up and we have to explain to our society what these funny buzzwords mean we as techies are used to use in our day-to-day language. That starts with lazy translations. I mean, to translate artificial intelligence into the German künstliche Intelligenz. We should not be surprised that frightens people.
Immer diese Arbeitszeit.
Aber er ist schon responsive. Also
im Grunde ist er mein Chef. Ohne ihn bin ich hilflos.
Mein Kollege mich nicht geil.
Was treibt Sie hierher?
Ja, erstens natürlich unser Deutschlandjahr, die Eröffnung des Deutschlandjahrs. Das ist für mich eine wichtige Geschichte, weil ich einfach denke, transatlantische Gräben, die es im Moment ein klein wenig gibt auf der politischen Seite, die werden wir nur überwinden können, wenn wir die Gesellschaften wieder näher zusammenbringen. Und ich glaube, das Deutschlandjahr kommt gerade zur rechten Zeit. Deshalb war ich bei der Eröffnung in Washington, bin jetzt 2 Tage in Boston und bin noch in Indianapolis und dann geht's wieder zurück. Also das ist der wichtigste Grund. Und dann lag es natürlich nahe, in der Zeit in Boston auch hier bei der Konferenz zu sein.
Warum unterstützt jetzt der BDI das Deutschlandhörer?
Das ganze Thema ist ja im Wesentlichen ein Thema des Goethe-Instituts gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt. Aber natürlich ist der BDI auch gerne mit seinen Mitgliedsunternehmen ein Unterstützer, weil es für die Mitgliedsunternehmen diesseits und jenseits des Atlantiks natürlich auch ein wichtiges Zeichen darstellt, sich hier mit darzustellen als ein nicht ganz unwesentlicher Arbeitgeber in den USA. Fast 700.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in USA für deutsche Unternehmen.
Das ist Automobilbranche meistens?
Quer durch. Automobil natürlich ganz stark und sehr stark auch im Gefühl und im Gedächtnis der Menschen. BMW ist der größte Automobilexporteur USAs. Und ist, glaube ich, immer noch ein deutsches Unternehmen.
Angeblich. Wird das dann auch so bleiben?
Also der BDI-Präsident hat ja den großen Vorteil, dass er politisch farbenblind sein darf und sein muss. Man kann es nicht wegdiskutieren, dass wir im Moment ein bisschen Schwierigkeiten auf der politischen Seite haben. Das ist aber nicht nur in den USA so. Wir sehen rund um die Welt eine Reorientierung weg von dem, was uns eigentlich stark gemacht hat in den letzten Jahren. Globalisierung, internationale Zusammenarbeit, arbeitsteilige Zusammenarbeit hin zu nationalistischen Überlegungen, hin zum Recht des Stärkeren, hin zu einer Art Überlegung, Wirtschaft sei ein Nullsummenspiel, es muss immer einer gewinnen und der andere verlieren. Das ist ein different set of theories. Ich teile die nicht. Aber wenn man sie nicht teilt, muss man trotzdem miteinander reden, um die anderen davon zu überzeugen. Und wenn es schon nicht gelingt, den einen oder anderen Politiker zu überzeugen, vielleicht gelingt es uns, die Gesellschaft zu überzeugen.
Gibt es eine Branche, die aktuell am meisten leidet, also für die Sie als BDI-Chef mitverantwortlich sind?
Naja, im Moment ist natürlich schon sehr irritierend, diese ständig wiederkehrende Drohkulisse zum Thema Zollerhebung oder andere Hindernisse im internationalen Handel. Und das trifft natürlich die Automobilindustrie, das trifft aber auch Stahl und Aluminium. Ich denke, auch hier muss man Überzeugungsarbeit leisten. Man muss einfach eine Antwort auf die Frage finden, glauben wir wirklich, dass wir mit dem Erheben von Zöllen die eigene Wirtschaft besser entwickeln können? Meine Erfahrung, und ich bin dann auch schon ein paar Jahre im Geschäft, ist, mit der Erhebung von Zöllen kann man Wirtschaft konservieren und schützen. Fortentwickeln kann man sie damit nicht. Und diese Frage muss sich auch die US-Administration irgendwann mal stellen.
Und zum ersten Mal an der Harvard-Uni?
Zum ersten Mal in der Tat in Harvard, ja, an der Harvard-Uni.
Wo haben Sie studiert?
Ich habe studiert in München. Ja, beim Studium bin ich nie rausgekommen aus Bayern.
Ich hoffe, wir sehen uns bald in Berlin. Dann machen wir mal ein
ausführliches Interview. Ja, alles klar. Gerne.
Ciao. Ciao.
None of you have anything spontaneous you want to put on? Or you'd rather think about it? Oh, it's a big question.
Do you imagine the same scenario that Ulla and Gretchen just described for a city like Düsseldorf, let's say, in 2028? I'm asking for a friend.
Yes, of course. And I hope it will be very fast, because otherwise maybe I couldn't live. Will be not here anymore, so please hurry up. It's a great deal if it happens, even in Stockholm.
sich nicht auskennt, sollte man bei Rot stehen bleiben. Weißt du, wo es hingeht?
Ja.
Germanisch-amerikanische Konferenz. Wir gehen jetzt gleich in die Harvard Kennedy School rein. Ja. Das war das wo?
Ja. Und sonst?
Und sonst ist Smoke-Free Campus, deswegen lungere ich hier jetzt hier noch rum, bevor ich reingehe.
Du armer Kerl. Hm?
Film mir nicht ins Gesicht, Alter. Hol gleich die Polizei. Komm mal drüber zur Polizei. Deutsch-amerikanische Konferenz. 80% Deutsche, die in Harvard studieren. 20% Amerikaner, die in Deutschland ein Business haben.
Warum baust du denn jetzt schon wieder auf? Musst du dir nicht zuhören?
Bitte? Ich weiß auch schon alles.
Müssen wir da so einen Sinneswandel noch erfahren?
Der läuft ja schon, der Sinneswandel. Ja, der läuft. Also in den Großstädten, in den Städten läuft der. Weil junge Leute auch rechnen, was bringt mir das? Und man muss sich immer überlegen, dass ein Auto mehr steht, als dass es fährt. Liegt in der Natur der Sache. Deswegen, ich glaube, der Sinneswandel, den muss man nicht erzwingen.
Na, wie war das Interview?
Bitte?
Wie war das Interview?
Lang.
Entschuldigung.
Ja.
Aber?
Nix, aber. Ich habe nicht so viel gehört. Mikrofon war näher dran. Wir waren leider auf einer Konferenz, war sehr viele Hintergrundgeräusche. Das Mikrofon war näher dran, deswegen hat das Mikrofon hoffentlich mehr gehört als ich. So, wir checken schon mal aus, wo wir die Kameras hinstellen. Denn Tilo interviewt nachher da drüben auf der Bühne Herrn Heuskin, den UN, den deutschen UN-Botschafter und ehemaligen Sicherheitsberater der Kanzlerin.
Ist der wichtig, oder was?
Naja, da dem Deutschland ja einen Platz im, how do you call it, Sicherheitsrat? Rat, genau. Ich habe gerade überlegt, mit D oder mit T.
Im Rat.
Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen anstrebt. Genau. Genau. Und wenn wir dann da reinkommen, dann ist er natürlich sehr wichtig, weil dann trifft er dort die Entscheidung. Also ab und zu wird der Außenminister da sein, aber er ist dann halt der Ständige sitzt dort. Hast du schon die Bühne gezeigt? Wir reden die ganze Zeit. Du bist echt so ein schlechter Kameramann.
Ja, doch,
ey.
Ich frage mich, ob das Deutschland repräsentieren soll oder so.
Oh oh.
Hoffentlich nicht.
Frau Haber, was machen Sie an Harvard? Was treibt Sie hierher?
Das Deutschlandjahr. Die Harvard-Konferenz mit ihrem dreitägigen Programm ist Teil des deutsch-amerikanischen Deutschlandsjahr, das dieses Jahr stattfindet, vor ein paar Tagen geöffnet worden ist durch Bundesminister Maas. Und hier beginnt die Diskussion zwischen Amerikanern und Deutschen, die ein ganzes Jahr anhalten soll.
Haben Sie die Idee gehabt für dieses Deutschlandjahr?
Nein, die habe ich nicht gehabt, aber ich unterstütze sie.
Was sind so die Highlights? Was kann man so jetzt in dem kommenden Jahr erwarten?
Eine ganze Menge. Sie können Konzerte erwarten, Sie können Theater, Sie können Musik erwarten, Sie können Straßenfeste erwarten, Sie können digitale Programme erwarten, Sie können Town Hall Meetings erwarten, in denen wir darüber sprechen, was uns beide interessiert, wo wir gleich denken, wo wir unterschiedlich denken, was uns umtreibt und wo vielleicht die Lösungen sind.
Werden Sie auch irgendwo dabei sein und auch mal mitdiskutieren und sagen, ah, hier bei den Topics, da sind wir unterschiedlicher Meinung? Ja?
Okay.
Was wäre so Ihr Topic?
Das wollen wir mal sehen. Ich bin sicher bei einem der Town Hall Meetings dabei. Ja. Und da wird es darum gehen, was ist wichtig für uns, was ist wichtig für Amerikaner und wo gibt es Schnittmengen und wo fehlen sie und warum eigentlich? Hm.
Wie lange sind Sie jetzt schon Botschafter? Ich meine, das ist ja, Sie waren ja früher, ich weiß noch, Staatssekretärin im BMI. Wie wird man eine Botschafterin?
Ich komme eigentlich aus dem Auswärtigen Amt, war viele Jahre im Auswärtigen Amt und war auch dort Staatssekretärin. Und dann ergibt sich das irgendwann, dass man Botschafterin wird.
Aber ist das ein Traumjob, quasi in einem befreundeten Land Botschafterin zu sein? Oder will man dann eher in einem Land Botschafterin sein, wo jetzt mehr zu tun ist? Ja?
Ich glaube, dass hier ziemlich viel zu tun ist. Ja? Aber zur ersten Frage, ja, ich bin sehr gerne hier.
Ja. Und jetzt an dieser Konferenz, was haben Sie gemacht? Waren Sie Teil eines Panels oder so?
Ich war Teil eines Panels und habe gestern Abend die Rede gehalten.
Was haben Sie denn gesagt?
Ich habe viel erzählt über das deutsch-amerikanische Verhältnis und über die Elemente, die über die Politik hinausgehen und das Fundament oder, wenn Sie so wollen, die Geologie des Verhältnisses ausmachen. Von den vielen, vielen Austauschprogrammen bis zur Wirtschaft, bis hin zu den persönlichen Bindungen.
Hm. Und letzte Frage, wir waren ja auch am Donnerstag bei der Reception des deutschen Konsulats im Harvard Club. Wie viele Konsulate gibt es eigentlich? Es gibt ja eine Botschaft Deutschlands in Washington, aber wie viele Konsulate gibt es in Amerika?
9.
Wow. Warum so viel?
Weil es ein großes Land ist und unser wichtigster Partner jenseits der Europäischen Union.
Dankeschön.
Bitteschön.
So, wir sind jetzt nach meinem Häuschen-Interview.
Ja.
Das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich jetzt hier für ein paar Monate oder Jahre in der Harvard-Uni sein werde.
Ja.
Du studierst ja hier.
Genau.
Wie lange bist du noch studieren?
Noch mindestens 12 Monate.
Oder Research machen?
Mindestens 12 Monate. Mal schauen, ob es länger dauert.
Und du wolltest uns nochmal erzählen, wie man das wird, was du jetzt quasi, du bist ja Korrespondent.
Genau.
Für Deutschland.
Genau. Ich bin der Social Influencer für Deutschland.
Erklär uns mal, wie man das wird. Also wir haben wahrscheinlich viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die sagen so, ich will auch mal im Ausland studieren auch mal ein bisschen
das machen. Ja. Ach so, jetzt, wo du das sagst, fällt mir auch wieder ein, die haben gerade die neue Bewerbungsphase für studierenweltweit.de heißt das. Einfach googeln, findet man das sofort heraus. Und das ist einfach, wenn man weiß, du wirst im nächsten Jahr ins Ausland gehen. Es kommt auch nicht darauf an, wann genau, aber sozusagen 2019 kannst du dich jetzt schon dafür bewerben. Du musst einfach nur sagen, warum, wohin du willst, was du machst. Forschungspraktika, Auslandssemester, Praktikum und so weiter. Und dann wirst du genommen oder nicht. Und dann kommst du so ein Vorbereitungsseminar, Wochenende, wo du nach Berlin eingeladen wirst. Alles bezahlt, all inclusive, eigenes Hotelzimmer, super geil. Und da lernst du, wie man mit Social Media gut umgeht. Wie man so wirklich,
die Regierung bringt dir Social Media bei.
Die deutsche Regierung hat das 21. Jahrhundert erkannt.
Hast du denn was gelernt bei so einem...
Ich habe wirklich ein bisschen was...
Was lernt man denn als junger Mensch von der Regierung über Social Media?
Wie man gut Videos für Instagram schneidet. Wie man... Was für Arten von Bildern man machen soll. Aus welcher Perspektive gute Bilder sozusagen geschossen werden. Also wirklich solche Sachen, die man auch für seinen eigenen Kanal gut benutzen kann am Ende.
Aber kannst du, wenn du das postest, musst du vorher noch in Berlin anfragen, ob das okay ist oder
nee, bist du eigenständig? Nee. Ich bin komplett eigenständig sozusagen. Du machst das Einzige, was du immer machst, ist den Hashtag, den die benutzen, Hashtag erlebe es. Und dann das kommt dann sozusagen auf deine Seite, auf deren Homepage und dann ist alles aufgelistet, was du mit Hashtag erlebe es gepostet hast. Dann ist dein Instagram-Bild, dein Twitter, dein Tweet dort, dein Facebook-Post, dein Blog-Eintrag, alles Mögliche auf einer Seite. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel auf meine Seite geht, dann sieht er, was ich alles sozusagen auf Instagram in Bezug auf Harvard gepostet habe, auf Twitter in Bezug auf Harvard gepostet habe, welchen Blog-Einträge ich habe, Facebook, alles sozusagen auf einer Seite.
Machst du nur positive Sachen oder machst du auch mal so...
Nee, also Twitter will ich auch jetzt im demnächst ein bisschen für US-Politik-Bashing nutzen. Mhm. Natürlich nicht nur sozusagen dafür, sondern auch ein bisschen kritischer darüber versuchen zu berichten. Und natürlich Instagram für die Bilder, für was ich wirklich mache und Tweet wirklich vielleicht so ein bisschen meine politische Einstellung, was hier so ein bisschen was falsch läuft, was gut ist vielleicht sogar auch noch, was man mitnehmen kann. Im Vergleich zwischen den zwei Regierungen.
Dürftest du auch die deutsche Politik kritisieren, wenn sie irgendwie den Amerikanern irgendwie Sachen durchgehen lässt?
Absolut. Das mache ich. Also, wenn es was gibt, ja. Bisher, so erster Eindruck, sind wir Deutschen schon wirklich relativ gut. Da gibt es jetzt nicht so viele Sachen, die ich jetzt kritisieren könnte. Aber natürlich könnte ich das natürlich auch machen.
Und hast du nur einen Instagram-Kanal oder können die Leute auch irgendwie mal googeln, so einen Blog oder so?
Auf Studieren weltweit bin ich. Hashtag sage ich jetzt schon. Einfach Studieren weltweit, Baktosh Mustafa. Das ist sozusagen, da sollte man mich eigentlich sofort finden. Ja. Oder sonst mein...
Ich habe mal dein Namensschild.
Stimmt. Denn mein Name ist nicht der einfachste. Hast du recht.
Genau, da kann man sonst noch wahrscheinlich auch mein Insta, da findet man auch mein Instagram-Profil, mein Twitter-Profil, und da ist dann sozusagen, da kommt jetzt im Laufe der Zeit, dadurch, dass ich jetzt erst angefangen habe, ist noch erst 3-4 Posts drauf, aber für das nächste ganze Jahr sozusagen wird da immer, das wird voll werden, also alles über Harvard bezogen.
Und hast du irgendwie so ein, musst du Minimum einmal die Woche irgendwas gepostet?
Dreimal die Woche.
Wirklich?
Dreimal die Woche.
Aber du kriegst doch bezahlt.
Ein wenig, ja, es ist mehr so eine Art Aufwandsentschädigung.
Was gibt's da? Ist das pauschal?
Es ist monatlich, ja. Genau.
Kannst du sagen, was man da erwarten kann?
Es ist nicht sehr viel, es ist mehr sozusagen, ja, es ist wie eine Aufwandsentschädigung. Man kann jetzt nicht so erwarten, dass der deutsche Staat einem wirklich viel als Social Influencer bezahlt, weil das ist auch mal das Gute daran, es kommt nicht drauf an, wie viele Follower du hast. Das ist völlig egal, du kannst einen Follower haben, wenn du aber gut überzeugen kannst, dass du gute Blog-Einträge schreibst, gute Bilder machst, dann kommst du da auch rein.
Ich schätze mal so 250 Euro. Ne? Und was hast du jetzt von der Konferenz mitgenommen?
Konferenz war super geil. Super coole Leute kennengelernt. Wirklich auch thematisch was für mich mitgenommen, dadurch, dass eben nicht alles nur medizinisch war. Und das war für mich mal ganz wichtig, dass ich wirklich andere Sachen auch mache, wenn ich hier bin. Und zum Iran-Deal neue Sachen gelernt, aber auch über Politiker eine andere Perspektive gewonnen, dadurch, dass man auch viel in Kontakt mit denen geraten ist, 1-zu-1 Gespräche hat. Das war ganz interessant, ja.
Was hast du beim Iran-Deal gelernt?
Dass auch sehr viel es darauf ankommt, oder was die eine Theorie von dem einen Prof war aus der Harvard-Kennedy-School hier, der hat nämlich gesagt, dass was USA gerade prinzipiell macht, ist, die tauschen einen Ally mit dem anderen sozusagen. Die tauschen gerade die europäische gute Beziehung ein gegen die gute Beziehung in den Nahen Osten, wo ja alle oder fast alle sozusagen Anti-Iran sind. Und hier in Europa sagt man ja, guter Deal, die sagen dort schlechter Deal, und die sagen jetzt, die sind jetzt glücklich sozusagen, die Europäer sind böse. Das war so seine Theorie, dass er sozusagen für die amerikanische Außenpolitik jetzt wichtiger geworden ist, was im Nahen Osten ist, als was in Europa ist. Und deswegen kam es auch unter anderem zu diesem Meinungsumschwung.
Faktor, vielen Dank.
Danke dir, Thilo.
Viel Spaß noch in Harvard.
Dir auch noch.
12 Monate. Studiere bitte gut.
Das werde ich.
Für Deutschland. Ciao.
Ciao, mach's gut.
Danke.
Komm, guten Abend.
Jetzt heute. Also das Verbindungsglied zur Regierung ist ja Herr Heusgen,
ja.
Der ja oft genug hier in der REC-PK Hintergründe gegeben hat,
ja.
Um uns einzuführen, die Denke der Kanzlerin.
Mhm.
Dann lass uns mal zur REC-PK kommen
heute. Genau, also vor der REC-PK war heute noch eine andere Pressekonferenz, und zwar das Bündnis Unteilbar, Solidarität statt Ausgrenzung. Die haben heute hier vorgesprochen, warum sie am Samstag in Berlin demonstrieren. Also wen das interessiert, gerne mal in die PK reingucken. Und ansonsten Hashtag unteilbar.
Mhm.
Und dann ging es weiter mit der Regierungspressekonferenz. Heute ist ja wieder Mittwoch. Das heißt also, es wurde wieder aus dem Kabinett vorgetragen. Mhm. Minister haben sich getroffen mit der Kanzlerin und Sachen entschieden. Und zwar, das finanzielle Engagement wird verlängert bzw. erhöht bei den Ausgaben für Flüchtlinge, beim Neue Länderfonds und beim sozialen Wohnraum. Dann gab es eine...
Lass mich eben da fragen. In der Vergangenheit war es ja so, dass zum Teil Ausgaben für Flüchtlinge dann angerechnet wurde auf die Entwicklungszusammenarbeit, ja. Weil man sagte, wenn wir das Geld zur Beschulung von Kindern aus einem afrikanischen Staat nicht dahin geben, sondern die hier beschulen, ist das eigentlich vergleichbar? Ist das diesmal auch wieder so?
Ja, das ist wieder so.
Aha.
Allerdings, wie das jetzt angerechnet wird, kommt immer alles erst anderthalb Jahre später raus, weil das ist ja so eine Und-Oder-Quote, und da müssen dann erst sämtliche Kommunen ihre Ausgaben melden, und bis das dann alles gesammelt ist, da ist dann das Jahr, für das entschieden wird, eigentlich schon rückwirkend schon lange vorbei. Das heißt, aber es wird wahrscheinlich wieder.
Also man darf aber schon mal sagen, wenn im nächsten Jahr dann gesagt wird, und haben wir unsere Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit erhöht, dann steckt darin ein Teil Geld. Dann
steckt da zum Teil auch
Geld drin, das für Flüchtlinge hier ausgegeben wird.
Genau. Okay. Ja. Gut. Ist das gut oder? Also ich meine, die herkommen, werden sie halt hier entwickelt. Ne?
Also wenn die
irgendwann kommen alle her, weil die ganze Welt unbewohnbar wird.
Wenn die hierher kommen, dann finde ich es natürlich gut, wenn die wenigstens eine halbwegs vernünftige Schulausbildung
kriegen. Ja.
Dass das aber auf die Entwicklungszusammenarbeit angerechnet wird, das finde ich überhaupt nicht gut, weil das ein Etikettenschwindel ist. Entwicklungszusammenarbeit ist etwas, was stattzufinden hat in den Ländern dort. Und nicht bei Menschen.
Hört er?
Ne? Nicht bei Menschen, die hier als Flüchtlinge hierher kommen. So. Man muss das eine tun und darf nicht sagen, damit ist das andere abgedeckt.
Ja.
Was gab es sonst noch?
Dann gab es eine Neuerung zum Brexit-Unternehmensrecht. Also wenn jetzt britische Firmen nach dem Brexit, wie die dann deutsche Firmen werden können. Dann die Beitragssätze zur Pflegeversicherung werden erhöht, um das Ganze zu finanzieren. Und es gibt ein neues Unternehmenssanierungsgesetz oder eine Neuerung beim Unternehmenssanierungsgesetz. Ja. Und dann gab es eine gute Nachricht von der Bundeswehr. Der Moorbrand ist aus.
Ja. 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 Sagen Sie jetzt erstmal.
Ja.
Ja. Man weiß ja, ob da irgendwelche unterirdischen, untermoorigen Glutnester noch sind. Ah, also ja. Wir glauben es jetzt erstmal.
Naja, ich würde mich hier, also wenn ich weiß, dass es ein Schwelbrand ist und wenn ich bemannte und unbemannte Flugobjekte habe, die Wärmebildaufnahmen können, dann würde ich mich hier nicht in die Pressekonferenz setzen und bei einem Schwelbrand sagen, dass er aus ist, wenn ich nicht ganz sicher wäre, dass er aus ist.
Ja, du bist ja auch unser Bundesverteidigungsminister.
Ja. Mhm. Ja. Gut, aber wir haben jetzt noch nicht nachgefragt, da lassen wir der Bundeswehr noch ein bisschen Zeit, weil sie haben ja bis eben noch gelöscht, ja, ob ja. sie sich denn, wir lassen ihnen noch bis Freitag Zeit, dass sie sich Gedanken machen um die Umweltfolgen der ganzen Aktion. Ja. Dann gab es Fragen zum Staatsschuldenmanagement von Deutschland. Also da wird die durchschnittliche Laufzeit der Staatsschulden, also der Anleihen, ne, und da wurde die Durchschnittslaufzeit erfolgreich erhöht, was ja den Effekt hat, dass Deutschland länger von der Niedrigzinsphase profitieren kann.
Das ist gut.
Dann ging es, ja, absolut. Aber dann braucht man, aber lustigerweise war ja immer, beim Überschuss wurde ja immer gesagt, ja, können wir jetzt nicht so mutig investieren, weil kann ja sein, dass die Zinsen wieder
hochgehen. Hör doch auf, du alter Nörgler.
Und jetzt haben sie die Laufzeit, die durchschnittliche Laufzeit erhöht, also können sie ja wieder mehr investieren jetzt. Wollen wir mal nachfragen.
Irritiere mich doch nicht mit Fakten.
Dann ging es weiter, EU-Umweltrat. Mhm. Also da hat, der hat jetzt getagt und die wollen was entscheiden. Und da ging es die ganze Zeit darum, mit welcher Position die Bundesregierung dann in diese Entscheidungsrunde reingegangen ist. Und passend zu dem Thema ging es dann auch gleich weiter, also passend zum Thema Luftverschmutzung ging es dann auch gleich weiter mit dem Dieselgipfel, was da denn jetzt endlich mal rausgekommen ist. Also außer ein paar Highlights für mich zum Vorschneiden, anscheinend vor die Pressekonferenz schneiden noch nicht so viel, würde ich sagen. Ne?
Eben noch zu der EU-Entscheidung. Ja, ja. Also da ging es ja um die Frage, Stichjahr 2030, um wie viel Prozent muss dann der CO2-Ausstoß gesenkt sein.
Genau.
So, und da ist Deutschland reingegangen mit der Position, Merkel hat gesagt, niemals mehr als 30%, weil das würde die Autobauer aus Deutschland vertreiben, also die ehemalige Klimakanzlerin, inzwischen als Autokanzlerin. Und Und andere EU-Staaten, übrigens auch solche, wo Automobile hergestellt werden, die haben gesagt, nee, wir wollen also mindestens 40% eigentlich haben. Ich glaube auch, das Parlament wollte das.
Auch und das Umweltministerium?
Das Umweltministerium war auch mit den 30% nicht zufrieden. Ja. Und dann war der Druck offenbar so groß, dass tatsächlich gestern das Kanzleramt nachgegeben hat und zähneknirschend gesagt hat, ja okay, dann machen wir als Kompromiss 35. Also das war etwas, wo sich in der Sache das erste Mal die Umweltministerin ein Tickchen durchgesetzt hat gegen die Kanzlerin.
Chapeau.
Ja, mit kräftiger Unterstützung.
Aber wie gesagt, entschieden ist da noch gar nichts.
Nö, muss noch. Ja, ja.
Wie auch beim Dieselgipfel anscheinend auch immer noch gar nichts entschieden ist, weil die Industrie anscheinend da immer noch nicht mit im Boot ist bei den ganzen Lösungen. Mhm. Dann ging es auch lange um die Frage, wenn die Industrie sich jetzt dann nicht bewegt, wird es dann nicht mal langsam Zeit für Bußgelder? Ja, da war das Verkehrsministerium allerdings sehr zurückhaltend.
Ja, wir wollen ja nicht diese grüne Verbotsrepublik.
Ja. Danach ging es weiter.
Und diese Umtauschprämien, schaden die den Unternehmen?
Ja, das ist die Frage, die man nochmal beim nächsten Mal raufbringen muss. Also,
das wird dann wieder bei der Abwrackprämie.
Nein,
dann wieder schön neues Geschäft für die Automobilhersteller.
Die interessante Frage ist ja, ist das, was jetzt als Umtauschprämie angeboten wird, eigentlich signifikant höher als das, was du sowieso als Rabatt kriegst oder in Zahlungnahme, wenn du einen neuen Wagen kaufst. Meine Vermutung ist nämlich, dass das überhaupt nicht so viel mehr ist. Es ist eine Umetikettierung und mehr nicht.
Schon wieder ein Etikettenschmuck.
Ja, glaube ich.
Naja, zumindest der aktuelle Anlass, warum da alle fragen, ist ja nicht nur der Dieselgipfel, sondern in Berlin soll es halt Fahrverbote geben.
Ja.
Herr Seibert konnte allerdings noch nicht die Anfrage beantworten, ob das dann noch Konsequenzen für den in Berlin herumfahrenden Verkehrsfuhrpark der Bundesregierung hat. Mhm. Will man sich, glaube ich, auch noch nicht so viel Gedanken machen. da disst man lieber nochmal ein bisschen die Berliner Justiz, ne? Dann ging es weiter mit dem Thema Nettozuwanderung. Also lustigerweise ist das, was früher als Obergrenze bezeichnet wurde, wird jetzt nur noch als Korridor bezeichnet. Also ob die Nettozuwanderung im Korridor bleibt, ist die Frage.
Aber der Korridor war doch 180.000 bis 220.000.
Ja, maximal 200.000 waren gesagt.
Ja, da hat Tilo ja immer den lustigen Ansatz, wenn es einen Korridor gibt, dann musst du auch die unterste Grenze halt zwingend erreichen. Da ist er, glaube ich, auch einer der wenigen, die das so sieht.
Ja.
Dann ging es weiter mit griechischen Reparationsforderungen. Also ab und
wie
zu
heißt das Land?
Griechische Reparationsforderungen. Also ab und an kommt der ein oder andere Grieche nochmal auf die Idee, dass Deutschland ja nochmal was bezahlen könnte für den Murks, den wir da im Zweiten Weltkrieg angerichtet haben. Da ist die Bundesregierung, allerdings war es keine offizielle Anfrage der griechischen Regierung, und die offizielle Meinung der Bundesregierung, der Deutschen, ist halt, dass das doch schon lange geklärt ist. Dann ging es weiter mit Batteriezellfertigungsbemühungen der Regierung. Ja? Also die Regierung bemüht sich darum, dass Batteriezellen auch in Europa, / Deutschland, am besten natürlich in Deutschland, hergestellt werden.
Wenn schon, denn schon.
Ja, können ja jetzt auch mal, also ich meine, der Zug ist schon so weit weg, da können wir jetzt auch mal drüber nachdenken.
Jo.
Ja. Aber es ist ja nie zu spät. Ne?
Nö.
Dann ging es weiter mit Insektenschutz. Ist ein Thema anscheinend für die Bundesregierung.
Absolut.
Aber so richtige Handlungen habe ich da jetzt noch nicht herausgehört. Allerdings war es heute schon mal zumindest für die Journalisten überraschend, dass sich das Landwirtschaftsministerium da nicht völlig quergestellt hat. Weil natürlich, wenn man feststellt, dass die Insekten alle aussterben und das ein Riesenproblem für die Biodiversität ist.
Absolut.
Dann,
und für die Bestäubung.
Ja, genau. Ja, dann hast du natürlich, dann muss man natürlich auch darüber nachdenken, wie Landwirtschaft grundlegend betrieben wird.
Dann gibt es also das chinesische Modell, wo dann Menschen mit Pinseln die Bestäubung vornehmen. Also an so eine Art künstliche Befruchtung am Apfelbaum.
Gibt es ja auch eine Black Mirror-Folge zu.
Ja.
Mit so Roboterbienen.
Ja.
Ja. Dann ging es weiter mit Hartz-IV-Sanktionen bei Jugendlichen. Ja, das findet ja keiner gut. Dann ging es weiter, jetzt, da wird es dann wieder lustig, Beteiligte am Jemenkrieg. Ja, da hat jetzt das Wirtschaftsministerium es immerhin schon mal geschafft, sich anscheinend die Bürgerpressekonferenz von ihrem eigenen Minister anzugucken, wo er uns, ja, so haben wir das verstanden, versprochen hat, dass das dann jetzt eigentlich vor 10 Tagen eigentlich hätte geklärt sein müssen, wer denn nun die Beteiligten sind. Das haben sie jetzt natürlich auch nochmal anders ausgelegt. Ja? Also irgendwie partout will die Bundesregierung uns nicht sagen, wer denn die am Jemenkrieg Beteiligten sind.
Und etwas, weißt du, woran es liegt? Das wurde immerhin deutlich. Ja,
an den Konsequenzen, wenn man das dann feststellt offiziell, an wen man dann nicht mehr liefern darf.
Ja. Und da empfiehlt sich wirklich genaues Hinhören ins Original der
REC-PK. Absolut, das ist heute lustig.
Weil Seibert dann nämlich, Herr Staatssekretär Seibert, da ein wenig...
Steffen heißt er.
Steffen, ja. Da kommt er dann mit dem Wording ein bisschen ins Schleudern. Und hat Tilo einen guten Tag gehabt. Unterschied zwischen Fakten und Meinung wird dann semantisch interessant ausgetragen.
Absolut, ja. Aber es wird ja auch immer, man merkt ja schon, wo da der Hund begraben liegt, sagt man das so?
Ja, wenn er da begraben
liegt. Wenn er da begraben liegt, merkt man ja immer, welche Ministerien miteinander verhandeln.
Ja.
Ja, also wenn der Wirtschaftsminister, der für Rüstungsexporte zuständig ist, quasi da beteiligt ist, dann wissen wir auch, worum es da geht.
Ja.
Allerdings, das war so ein Part, wo Herr Seibert Steffen viel nach unten geguckt hat, sagen wir es mal so.
Ja. Ja?
Wenn er immer vorliest, was
die Bundesregierung
gemacht hat, dann guckt er immer nach oben.
Ja, ja.
Und dann guckt er auch manchmal guckt er immer nach unten.
Wenn er sich konzentriert.
Und wenn er während der Antwort nach unten guckt, dann. Gut, dann ging es weiter. Merkel hat mit Abbas, also mit dem Präsidenten der Palästinenser, telefoniert.
Ja.
Da wurde es dann unterhaltsam für mich an dem Teil, als glaube du nachgefragt hast, dass die USA da jetzt ja keine Vermittlerrolle mehr einnehmen können.
Mhm.
Ja? Und Herr Seibert meinte, dass das eine Meinung von dir sei.
Ja. Ja?
Also Herr Seibert ist immer noch der Meinung, dass die USA eine vermittelnde Rolle im Nahostkonflikt einnehmen.
Ja, das ist seine Meinung.
Das ist dann wiederum seine Meinung, würde ich sagen. Ja? Ja. Mhm. Aber er war ja auch gerade in Jerusalem. Vielleicht hat er sich die amerikanische Botschaft, die jetzt in Jerusalem ist, mal angeguckt.
Das ist mir doch, bei der Reise nach Jerusalem fällt immer hinten einer vom Stuhl.
Ja. Gut, Rauschmeißer-Thema war Auslieferung von Tatverdächtigen.
Ja, die der Tatverdächtige, also der des Mordes Tatverdächtige an der bulgarischen Journalistin, der ist gestern Abend in Stade festgenommen worden. Die Spuren waren wohl relativ eindeutig, war auch Vergewaltigung wohl erfolgt. Also es gab reichlich Genmaterial am Tatort und das ist ein 21-Jähriger, der wohl auch schon polizeilich registriert war. Und der, interessant ist der Weg, wie das passiert ist. Da hat offenbar dann haben die bulgarischen Behörden einem Kontaktmann des BKA in Sofia Bescheid gesagt und dann haben die den gestern Abend in Stade festgenommen.
Aha.
Müssen die Bulgaren dann einen Auslieferungsantrag stellen?
Also der sitzt jetzt in Niedersachsen?
Ja, der sitzt jetzt in Niedersachsen. Sitzt da
sitzt
in,
jetzt ein?
Sitzt da jetzt in Haft und wenn die Bulgaren jetzt einen Auslieferungsantrag stellen, wird das rechtsstaatlich geprüft und dann wird er vermutlich dann doch überstellt.
Alright.
Ja.
Hast du rechtsstaatlich das neue Intro geprüft?
Ja, das ist eine sehr
also,
schöne...
Also Props an Sascha, der ja eh den besten Namen hat. Also
wollte ich gerade sagen, Sascha
aus
ist
der
doch
Perspektive
die,
von dem Alexander.
Wollte ich gerade sagen, Sascha ist doch die russische Koseform für Alexander. Gell?
Da,
ist
da.
Da. Da, da. Ja, damit kann ich nicht konkurrieren.
Kurzer Hinweis, unsere Arbeit wird nur durch eure Rubel finanziert. Hier. Bitte
da
überweisen.
Rollt der Rubel.
Rubel, Schäkel, Euro, nehmen wir alles. Dollar an Dollar.
Obwohl der Rubel ja nichts mehr wert ist.
Bitte? Dann warten wir dann. Dann spekulieren wir langfristig.
I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.
Money, money, I want more money. I don't even know why.